Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe mal über eine künstliche Intelligenz ein Bild erstellen lassen, in dem alle Aspekte von Ostern vereint sein sollten. Und jetzt darf ich davon ausgehen, dass diese scheinbare Intelligenz mein Internetverhalten kennt und aufgrund meiner Zugriffe auf Bibelserver, Wikipedia und nicht zuletzt auch Bing selbst weiß, dass ich in einer Vorbereitung auf die Osterpredigt bin. Gleichzeitig wissen wir, dass derartige Intelligenzen auf ein breit gefächertes Wissen aus dem Netz zurückgreift. Und mit diesem Hintergrund muss ich sagen, das Ergebnis ist erschreckend. Schaut her. Wir wünschen uns frohe Ostern und ja immerhin noch Ostern und nicht frohes Frühlingsfest oder Eierfest. Und dass nach meinem Empfinden der größte Teil im näheren Umfeld diese Wünsche schon am grünen Donnerstag loswerden will, ist aus meiner Sicht ebenso kritisch. Und für mich schon fast ärgerlich, wie das Bild von Ostern. Was wünschen wir uns denn? Lecker Lindschokolade, lecker Eier, kuschelige Osterhasen oder Lämmer? Oder geht es vielleicht darum, ein paar Tage frei zu haben? Ja, alles das ist bestimmt schön und das Bild zeigt ja auch irgendwie eine verspielte Romantik, die bei mir zumindest einen Sensor des schönen Gefühls aktiviert. Aber ist das eigentlich schon alles, was Ostern zu bieten hat? So weit wie das KI-Bild von der christlichen Sicht von Ostern entfernt zu sein scheint, scheint allerdings der heutige vorgeschlagene Predigttext aus Samuel 1, also der Lobgesang der Hanna, von Ostern entfernt zu sein. In ihm geht es aber um eine ganz andere, tiefgründigere Freude als Eiersuchen und Kinderromantik. Dieser Text ist ein kraftvolles Zeugnis von Gottes Wirken inmitten menschlicher Schwäche und Hoffnung. Tauchen wir in die Geschichte dieser außergewöhnlichen Frau ein und lassen uns die Verbindung zum Osterereignis suchen. Also ich lese aus 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 8. Hanna sang ein Loblied. Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude, er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzig und wahre Gott. Du bist ein Fels, keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Lasst eure stolzen Reden und frechen Worte. Wisst ihr denn nicht, dass der Herr alles hört, was ihr sagt und genau prüft, was ihr tut? Die Waffen starker Soldaten sind zerbrochen und die Schwachen bekommen neue Kraft. Wer immer satt geworden ist, muss für ein Stück Brot nun hart arbeiten. Doch wer damals Hunger litt, hat heute genug zu essen. Die unfruchtbare Frau bringt 7 Kinder zur Welt, die Kinderreiche jedoch welkt dahin. Der Herr tötet und macht wieder lebendig. Er schickt Menschen hinab ins Totenreich und ruft sie wieder herauf. Manche macht er arm, andere dagegen reich. Er erniedrigt und erhöht Menschen, wie er es für richtig hält. Dem Verachteten hilft er aus seiner Not. Er zieht den Armen aus dem Schmutz und stellt ihm den Fürsten gleich. Ja, er gibt ihm ein Ehrenplatz. Dem Herrn gehört die Welt. Auf ein festes Fundament hat er sie gegründet. Wow, da steckt Kraft und Zuversicht in diesem Gesang. Hanna muss ein Erlebnis gehabt haben, was sie total verändert hat. Wer war diese Hanna eigentlich? Hanna war eine Frau, die tiefen Schmerz erlebte. Sie war die Frau des Mannes Elkana, aber sie blieb erst einmal kinderlos. In einer Gesellschaft, in der Kindersegen als Segen Gottes galt, fühlt sich Hanna verletzt und unvollständig. Jedes Jahr begleitete sie ihren Mann zum Tempel in Silo, um Opfer darzubringen. Und dort traf sie auf Penina, eine andere Frau ihres Mannes, die viele Kinder hatte. Die Blicke der Menschen auf Penina und ihre Kinder verletzte Hanna zutiefst. Penina kränkte und beschimpfte Hanna zu allem Überfluss auch noch. Sie fühlte sich einsam, ungeliebt und von Gott verlassen. Diese Bedingungen müssen doch dazu führen, dass Hanna in sich versunken bleibt und hadert. Doch Hanna bleibt dabei und sucht sich bei dem einzigen Hilfe, der helfen kann. Sie betet aus tiefstem Herzen zu Gott, nicht einmal laut, nicht einmal für alle hörbar, aber in der Tiefe ihres Herzens. Dann wird ihr Gebet erhört und sie bringt einen Sohn zur Welt. Daraufhin dankt Hanna dem, der das möglich gemacht hat. Hanna betete zu Gott und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, und ich freue mich deines Heils. Hannas Lobgesang ist ein Ausdruck ihrer Freude über Gottes Hilfe. Sie preist den Herrn, der sie gestärkt hat, doch dieser Lobgesang ist nicht nur von Freude geprägt. Hanna spricht auch von ihren Feinden und droht ihnen. Es ist ein Gebet geprägt von tiefer Emotion, Verletzungen und Zorn. Hanna lässt alles heraus, um innerlich heil zu werden. Hanna erkennt, dass es trotz ihrer Situation, trotz ihrer Lage, keinen Gott gibt wie den Herrn. Er ist heilig und mächtig. Er kennt unsere Herzen und handelt gerecht. Wir können uns auf seine Zuverlässigkeit verlassen. Wir können uns in schlimmen Situationen verkriechen und alles um uns herum für unsere Situation schuldig machen. Ihre Kinderlosigkeit hat vielleicht nach Hanna wohl alleine Gott zu verantworten. Und dennoch erkennt sie, dass es keinen größeren, besseren und gerechteren auf dieser Erde und im gesamten Universum gibt als unseren Gott. Der Sohn Hannas wird ein ganz besonderer. Es ist der Prophet Samuel. Der Text beschreibt, wie Gott die Starken demütigt und die Schwachen stärkt. Und genau hier greift Gott ein. Wie häufig verlieren wir Menschen ihren Stolz, ihre Würde. Da kommt man auf der Arbeit nicht mehr ganz mit und hat eine Schwächephase. Wie schnell ist man weg vom Fenster, wenn die Leistung nicht mehr erbracht wird? Wie häufig werden ältere Menschen an den Rand gedrängt, weil ihre Erfahrung nichts mehr zählt? Oder sich an dessen Leistung niemand mehr erinnert und nur noch Schwachheit verhöhnt wird? Unser Gott dreht die Wertigkeiten. Er erhöht den Armen und setzt ihn auf den Thron. Diese Umkehrung der Verhältnisse erinnert doch an die Auferstehung Jesu Christi. Der Tod wurde besiegt und die Niedrigen wurden erhöht. Der Tod verliert den Schrecken. Hannas Lobgesang ist ein Zeugnis der Hoffnung. Sie hat erfahren, dass Gott sie nicht vergisst. Und genau in dieser Weise dürfen wir auch in die Auferstehungshoffnung blicken. Jesus ist auferstanden, um uns zu erlösen und uns ewiges Leben zu schenken. Was ist denn so neu durch Ostern? Und was genau kehrt sich für uns um? Jesu Opfer am Kreuz und seine Auferstehung haben die Möglichkeit der Erlösung für die Menschheit eröffnet. Durch seinen Tod und seine Wiederauferstehung wurden unsere Sünden vergeben und wir haben die Chance auf ein neues Leben in Gemeinschaft mit Gott. Diese Chance ergreifen wir, wenn wir das Angebot unseres Gottes annehmen. Die Auferstehung ist ein Zeichen der Hoffnung auf ewiges Leben. Sie zeigt, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es eine Fortsetzung gibt, ein Leben nach dem Tod. Diese Hoffnung gibt Trost und Zuversicht. Diese Hoffnung lässt die Sorgen dieser Welt klein werden und gibt uns eine neue Perspektive auf unser Leben. Durch Jesu Auferstehung haben wir die Möglichkeit, eine Perspektive persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Seine Auferstehung öffnet die Tür zu einer tieferen spirituellen Verbindung und ermöglicht uns, Gottes Liebe und Gnade zu erfahren. Vor Jesu Tod waren die persönlichen Beziehungen Jesu auf einen kleinen Personenkreis beschränkt. Nach seinem Tod haben alle Menschen Zugang zu Jesus und können eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Das ist ein unendlich wertvoller Schatz, der uns zur Verfügung steht. Jesus drängt uns seine Beziehung nicht auf, er bietet sich an. Diese Beziehung ist aber an eine Bedingung geknüpft. Er will dich ganz. Und er hätte sogar ein Recht darauf, weil er dich mit seinem Blut erkauft hat. Und trotzdem überlässt er dieses deiner Entscheidung. Das Ostergeschehen hat auch die Weltanschauung vieler Menschen verändert. Es ermutigt uns, über das Materielle hinauszublicken und das Ewige zu suchen. Es erinnert uns daran, dass es mehr gibt als das, was wir sehen können. So wie Hannah Kraft aus der Beziehung zu Gott zieht, über ihre Schmach hinwegsieht, so dürfen wir die neue Perspektive ergreifen und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Auf unser Seelenheil. Und wenn Jesus selbst Macht über den Tod hat, hat er auch Macht über andere Bedingungen in unserem Leben. Und er hilft nicht nur bei Kinderlosigkeit oder Schmach, er hilft in allen Lebenssituationen. Er will allerdings gebeten sein. Jesu Leiden, sein Tod am Kreuz und die Auferstehung ist ein Zeichen seiner bedingungslosen Liebe zu uns. Er zeigt, dass Gott bereit ist, alles für uns zu tun, um uns zu erlösen und um uns zu retten. Es ist nicht dieser strafende Gott, der uns manchmal vor Augen gehalten wird. Er ist nicht der Gott, der uns in Kriege ziehen lässt, um ihn einen Platz auf dieser Welt zu sichern. Das hat unser Gott nicht nötig. Lasst uns genau diese Liebe in uns Raum gewinnen und sie nach außen zeigen. Lasst Gottes Liebe in uns erlebbar sein, wie wir miteinander umgehen und wir mit Menschen außerhalb unserer persönlichen Beziehung umgehen. Wenn Jesus nun nicht auferstanden wäre, so wäre dann unser Glaube nichts wert. Wir befassen uns also mit dem Ostergeschehen um die zentrale Grundfeste unseres Glaubens. In 1. Korinther 15, ab Vers 14 heißt es, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Und ich lese weiter in Vers 17, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Und dieser Abschnitt betont die zentrale Bedeutung der Auferstehung Jesu für den christlichen Glauben. Die Auferstehung ist das Herzstück des christlichen Glaubensbekenntnisses. Sie verleiht unserem Glauben Hoffnung und Sinn. Ohne die Auferstehung wäre alles, was wir predigen und glauben, leer und bedeutungslos. Die Auferstehung Jesu ist das Fundament, auf dem unser Glaube ruht. In der Tat, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, gäbe es keine Erlösung, keine Hoffnung auf ewiges Leben und keine Vergebung der Sünden. Unsere ganze Existenz als Christen wäre ohne diese zentrale Wahrheit wohl hohl und leer. Die Auferstehung ist ein Zeichen der Liebe Gottes zu uns und ein Versprechen für unsere eigene Auferstehung. Sie erinnert uns daran, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass das Leben in Christus triumphiert. Also ja, die Auferstehung ist von entscheidender Bedeutung für unseren Glauben. Sie ist das Fundament, auf dem wir stehen und die Quelle unserer Hoffnung. Und glücklicherweise erkennt Paulus in Vers 20, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Lasst uns heute mit fröhlichem Herzen den auferstandenen Herrn preisen. Möge Hannas Lobgesang uns ermutigen, unsere eigenen Schmerzen und Hoffnungen vor Gott zu bringen. Denn er ist der Gott, der tötet und wieder lebendig macht, der uns aus dem Staub hebt und auf den Thron der Ehre setzt. Mit diesem Hintergrund können wir uns aus tiefstem Herzen frohe Ostern zurufen. Christus ist auferstanden. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.